Musikgespräch.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Musikgespräch-Doppelfolge Blur vs. Oasis. Wir haben in der vergangenen Folge bereits gesprochen über Ursprung, Image, Rhythmusgruppe, Harmonie und Melodie bei Blur und Oasis. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann tut das noch. Ihr findet sie auf musikgespräch.de und auf den gängigen Podcast-Portalen. Heute widmen wir uns allerdings der Songstruktur, dem Gesang, den Texten, Aufnahmesound, Erfolg und Impact und gucken dann mal, wer von uns das große Battle entscheiden kann, ob ich das bin für Blur oder Daniel für Oasis. Wir steigen direkt ein. Daniel, bitteschön.
Dann kann ich ja gleich übergehen zu Songstruktur und Writing.
Gerne.
Wie du schon gesagt hast, bis auf dann Upheaven Chemistry eigentlich alles nur Noel Gallagher. 99,9% Noel Gallagher Words and Music.
Ja.
Noel Gallagher hat ja mal scherzhaft in einem Interview gesagt, hätte er die Morning, What's the Story, Morning Glory als Soloalbum rausgebracht, dann wäre er erst der reichste Mann Englands. Also die Songstruktur und Writing unterstreicht die Simplizität aller Oasis-Parameter musikalisch. Mhm. Wir haben eigentlich so gut wie gar keinen Refrain. Man denkt immer an die großen Mitgröhl-Refrains von Oasis, aber die sind gar nicht so häufig da. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht, mir das mal ganz grob quasi für jedes Lied rauszuschreiben, was die Definitely Maybe betrifft.
Ja.
Wir haben immer besagtes Intro, was meistens eine Kadenz ist, die Gitarrenakkorde vorweggreift. Dann haben wir quasi Strophe, dann eine Art Zwischenspiel, manchmal auch in einer parallelen Tonart und dann einen sehr kurzen Refrain.
Mhm.
Also so ist es zum Beispiel bei Rock'n'Roll Star, so ist es auch bei Shaker Maker, so ist es auch bei Live Forever. Also wir haben A, B, B, wobei B das Zwischenspiel ist und dann einen relativ kurzen Refrain, der im Grunde genommen zum Beispiel bei Rock'n'Roll Star wirklich nur, also der Refrain zählt dann nur Tonight I'm a Rock'n'Roll Star. Also es ist quasi dann immer so ein Klammert nach diesem B-Teil. Das haben wir sehr häufig. Wir haben bei Up in the Sky zum ersten Mal eine Bridge. Auch da geht es aber A, A, B, C. Wobei es da wenigstens mal eine Bridge gab. Und selbst so ein, ich sage jetzt mal, etwas komplexer, vom Aufbau komplexer Song wie Supersonic ist auch A, A, B, B, C aufgeteilt.
Ja.
Wir können das weiter durchdeklinieren. Hello, roll with me. Spätere Sachen, Stand by Me zum Beispiel, hat dann mal eine Verschiebung. Da hat man einen Refrain, auf den aber direkt nicht gesprungen wird. Also da hat man A, A, B, A, A, B und dann erst C. Und interessanterweise die beiden größten Hits mit Wonderwall und Don't Look Back in Anger sind diametral komplett anders aufgebaut. Also
bin ich immer gespannt.
Also was heißt, also nicht wirklich komplett anders, aber man hat dort einen ganz anderen Sound. Man hat, wie ich bereits schon gesagt habe, einen umspielenden Bass zum Beispiel bei Wonderwall. Man hat komplexere Rhythmen und man hat einen instrumentalen Aufbau hin zum Refrain. Also der Refrain von Wonderwall, den ja wohl jeder von uns kennt.
Ja.
Man hat im Endeffekt, ist es auch Intro A lang, B, C und dann wieder A. Aber man hat quasi eine hinführende Kadenz in B, die dann quasi in diesen großen C-Refrain mündet.
Ja.
So. Also man hat nicht dieses kurze Refrain-lastige.
Ja.
Ähnliches gilt halt bei Don't Look Back in Anger, was halt auch ABC im Endeffekt ist, aber dann ist D der Refrain. Also da hat man noch sozusagen eine vierte Ebene eingeholt, eine Art Bridge, aber das kann man auch nicht so sagen. Also interessanterweise ist es einfach anders aufgebaut. Wobei zum Beispiel, wenn wir noch später ins Spätwerk gucken, wie Lila oder so, da hat man einfach dreimal A und einmal B. Also da wird es dann, wie gesagt, es wird insgesamt dann ein bisschen simpler. Und ganz selten Stop Crying Your Heart Out ist dann vielleicht ein Ticken anders aufgebaut.
Aha.
Aber im Endeffekt war es das auch. Keine Soli,
ja.
Höchstens mal Verzierungen. Ja, also Soli.
So Instrumentalteil.
Ja, aber man darf das. Also,
kein Slash.
Nein. Also Gitarrensolo ist definitiv der falsche Begriff.
Ja, so finde ich auch.
Wie gesagt, selten eine Bridge, Up in the Sky. Sonst eigentlich ein relativ klares Schema und vor allen Dingen, was ich ja sehr spannend finde, ist dieser Shout, also dieses Refrain, das eigentlich eine Kadenz zur Grundtonart hat und wieder zur Tonika und dann wieder zu A geht, was der Refrain eigentlich sehr, sehr kurz ist. Genau, und wie gesagt, also ab Album 3, 4 ist letztlich die Songstruktur dann noch versimpelter.
Ja. Da sind wir ein bisschen anders gelagert bei Blur, glaube ich. Aber auch nicht so sehr, wie man vielleicht denken würde. Also bei Blur handelt es sich letzten Endes in der Regel auch um Strophenlieder. Wobei hier schon der Refrain eine wichtige Rolle einnimmt. Wir haben in der Regel eine starke Trennung zwischen Strophe und Refrain. Und die orientiert sich an einem klassischen Aufbau, wie wir ihn in Pop-Rock-Musik oftmals finden. Das heißt irgendwie ein Intro, dann erste Strophe, Refrain, vielleicht ein kurzes Zwischenspiel, zweite Strophe, Refrain, vielleicht wieder ein kurzes Zwischenspiel oder eine Bridge und dann entweder direkt nochmal Chorus oder Strophe und Refrain und dann gegebenenfalls noch ein Intro. Also der Aufbau, der wird dann in kleinen Teilen mal variiert und wir finden auch mal ein Gitarrensolo und so mit dabei. Bei den Soli aber auch so, die zielen nicht darauf ab, technisches Können irgendwie zu zeigen und zielen nicht auf Geschwindigkeit ab, sondern da geht es schon darum, das Solo als melodische Passage im Song zu platzieren und zu integrieren, sind aber, ich sag mal, solohafter gestaltet als jetzt die Instrumentalteile bei Oasis. Also schon auch mit einer klaren Solo-Melodielinie, die dann nach vorne tritt. Und wir finden häufiger auch mal längere Instrumental-Intros, die dann auch mal ein bisschen experimenteller sein dürfen. Aber an sich ist es bei Blur auch der klassische Strophensong mit Strophe und Refrain.
Interessanterweise, wir hatten das bei Britney, das war ja auch fast immer alles gleich aufgebaut.
Ja, aber so, also so formelhaft und so gleich wie bei Britney ist es bei Blur halt ja, für gewöhnlich nicht, sondern ja, bei Britney hatten wir, ne, das sind eigentlich immer irgendwie so vier Takt-Sinneinheiten, die aneinander gereiht werden und bei Blur kann das Intro auch dann mal irgendwie sehr lang sein und das, die Teile werden miteinander vertauscht, da ist schon mehr Variabilität drin. Aber als Grundgerüst bleibt trotzdem diese Struktur bestehen.
Aber es ist, um das nochmal zu betonen, spannend ist vor allen Dingen dieser sogenannte kurze Chorus, den man hat bei, also es ist im Endeffekt, würde man, ne, das ist nur dieses Shake Along With Me oder bei Live Forever, ist es im Endeffekt auch wirklich nur, ja, dieser Ausbruch, ich suche ihn gerade. Ja. You and I are gonna make,
are gonna live forever.
Genau, das ist ja, im Endeffekt, das ist im Endeffekt sozusagen der Art Refrain. Und es ist ganz lustig, das kapriziert sich wirklich dann, außer bei Wonderwall, oder weiß ich nicht, Stand By Me, kapriziert sich dann quasi auf einen so einen Auswurf.
Ja,
so.
Wobei ich selbst bei Don't Look Back in Anger oder bei Wonderwall finde, ja, dass auch der Refrain auf die Catchphrase hinarbeitet und die kommt ganz am Ende vom Refrain. Ne?
Ja,
du kannst
natürlich
sagen, bei Wonderwall, okay, es kommt schon, and all the roads we have to walk are winding, all the lights that lead the way are blinding.
Aber da
hatte
man
schon Refrains, aber das führt dann auch eigentlich dann zum Ende des Refrains zu dieser Catchphrase, and after all, you're my Wonderwall.
Genau,
und das ist schnell vorbei.
Ja,
das ist schon clever.
Absolut, also das ist, genau. Oder was, Lieder wie Cigarettes und Alkohol, das ist dann auch einfach nur You're Gonna Make It Happen oder so. Also es sind im Endeffekt sind es dann immer nur so kurze, ja fast schon, man könnte fast schon von Hip-Hop-Anleihen sprechen.
Ja, inwiefern?
Ne, dass man sagt, das sind halt sozusagen so die
Hooks.
Die Hooks oder, ne, oder das, was man halt so die Lines so, die man so zum Schluss so droppt. Bist du fertig?
Ich bin fertig mit Songstruktur.
Genau, also kurz zum Gesang. Also ich hatte das schon erwähnt, Liam hat einen sehr geringen Tonumfang. Das ist sehr schnell alles einfach nachzusingen. Mir persönlich ein bisschen zu hoch. Also wir gehen da schon auch in
also Tenorlage.
Ja, absolut.
Quasi. Ja.
Absolut. Ich bin ja da mehr der Bariton.
Ja.
Relativ wenig Blue Notes schon da.
Mhm.
Aber vor allen Dingen sehr melismatisch, sehr nasal langgezogene Vokale am Ende. Wie ich ja gesagt habe, schon selten Chorus, selten Background-Gesang.
Mhm.
Also auf der Live schon, aber eigentlich sehr selten. In späteren Alben kommt das mehr vor, aber eigentlich so gut wie nie zweistimmig.
Ja.
Also eigentlich fast nur Liam. Wie gesagt, selten mehrstimmig. Ab Standing on the Shoulder of Giant gibt es dann schon auch einige. Und Noel, der zwar live sehr viel gesungen hat, weil Liam nicht dazu imstande war, der gerne mal stiften gegangen ist, ist aber letztlich mit Don't Look Back in Anger, das war das erste Lied, das Noel selber dann auch gesungen hat.
Ja.
Was dann aber auch zu Beef führte, weil wozu braucht es dann noch Liam? Also das war ein bisschen, die beiden waren ja immer so ein bisschen kabbelig. Und hinten raus vor allen Dingen dann wirklich ab Album 4 wird es immer mehr eine John Lennon Reincarnation. Also das wird immer mehr John Lennon quasi, was Liam da macht.
Von der Art, wie er singt. Ja. Er hat sich selbst ja auch verstanden als Reinkarnation von Lennon.
Ja, wobei es halt ganz lustig ist, dass meine Frau und ich, wie du ja weißt, ab und zu singen wir ja auch mal und wir haben uns das in dem Zusammenhang auch mal angesehen und meine Frau hat ja so ein ganz so eine klassische Kirchenchor-Ausbildung. Und sie würde dann singen, maybe, I don't really wanna know. Also sie singt sehr gerade und ist sehr viel Legato so. Und im Endeffekt war ich dann daneben und meinte, man muss es immer irgendwie so, also Liam hat schon dieses Working Class, also da ist ja auch
Fußballstadion-Ausbildung,
da steckt ja auch sehr viel Manchester Akzent hinter. Ja. Der ja so weit geht, dass er ja in England teilweise von Radiomoderatoren übersetzt werden musste. Also man konnte ihn, also wenn die reden im O-Ton, stehe ich vorm Fernseher und frage mich, ob das Gälisch ist oder so. Also ich verstehe sie nicht.
Okay.
Also
okay.
Nicht, wenn sie sich.
Muss
so,
ich mal in die Interviews anhören.
Ja. Und also das ist dann immer mehr so dieses Oh, we wanna know. Also es muss sehr langgezogen sein und es muss auch ein bisschen schnodderig sein.
Auch sehr laut, ne? Wo du es nachmachst, übersteuert das Mikrofon.
Ja, genau. Also sehr laut alles.
Ich glaube, er singt auch wirklich laut. Also das, bin mir nicht sicher, aber es klingt so, als würde er wirklich richtig laut singen immer.
Ja. So viel dazu.
Ja, bei Blur auch wieder sehr anders gelagert. Ich habe schon angesprochen, tendenziell in den Strophen kurze Gesangsphrasen eher rhythmisch gelagert in mittlerer Lage und im Refrain dann ein bisschen höher mit längeren, melodiöseren Phrasen. Bei Damon Albarn ist es so, ich glaube, dass er tendenziell von der Stimme ein bisschen tiefer ist als Liam, wobei Albarn das dadurch ausgleicht, dass er teilweise in Falsettgesang geht und dann doch auch relativ hohe Töne singt. Stimmumfang aber eigentlich auch begrenzt.
Sehr
also
begrenzt,
er ist kein Freddie Mercury oder so.
Ja.
Überhaupt nicht. Auch kein Paul McCartney oder so, sondern macht viel eben mit seiner Stimmenfarbe, geht in die Tiefe teilweise. Also da hört man schon auch so den Bariton durch, der in ihm steckt. In den Strophen finde ich es wirklich bei ihm, wenn man mal so drauf achtet, finde ich es wirklich fast gesprochen, fast so ein bisschen Dylan-haft oder so, ohne dass ich das schlecht reden möchte. Gerade bei den früheren Alben. Später werden die auch ein bisschen melodiöser, aber bei den frühen Alben sind das oft so halbe Shouts oder so ein bisschen Anthony Kiedis, Red Hot Chili Peppers mäßig, wo auch die melodiösen Lieder dann irgendwie in den Strophen aus so 2-3 Tönen bestehen, die irgendwie so la da 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 wiederholt werden.
Vor allen Dingen ganz lustig, es ist vor allen Dingen alles nicht Robert Plant, ne? Also der hat sich
auch nicht
wirklich, der hat sich da sehr stark quasi auch, also bei Led Zeppelin ist komplett anders gelagert.
Ganz genau. Und bei Blur, normalerweise Damon Albarn, der singt. Mhm. So, das ist schon klar, er ist der Sänger der Band. Manchmal übernimmt aber auch Graham Coxon, der Gitarrist, und singt einzelne Phrasen. Und alle Bandmitglieder singen Backing Vocals. Und wir haben auch viele Lieder, wo Backing Vocals zu hören sind, ohne dass das jetzt aber wie bei den Beatles oder wie bei Queen irgendwie so mehrstimmiger Satzgesang ist, sondern es ist mehr so Call-and-Response-Technik, die verwendet wird. Oder mal so ein U oder A im Hintergrund. Aber es sind nicht diese mehrstimmigen Satzgesangswände, die wir von eben Bands wie Queen oder Beatles kennen. Und bei Damon Albarn auch so, weil ich gerade über die Lautstärke von Liam angesprochen habe, ich glaube, dass Damon Albarn relativ leise singt und eben mit dem Mikrofon viel Arbeit. Ist fast so eine Crooning-Stimme, klingt vielfach auch sehr zerbrechlich, so ein bisschen weinerlich und damit eigentlich auch so ein bisschen ein stimmlicher Gegenentwurf zu Liam. Und
auch ein ganz anderer, starker Akzent übrigens.
Genau, und bei ihm eher ein Cockney-Akzent, wobei da auch drüber gestritten wird so. Manche werfen ihm auch vor, dass das ein Mockney-Akzent
ist. Okay, da kenne ich mich jetzt
nicht. Quasi der imitierte Cockney-Akzent, weil Cockney sich eigentlich auf Working Class London bezieht und er selbst Middle Class Essex ist, das heißt regional ein bisschen von woanders kommt und eben auch kein Working Class Background hat, wobei ich hier eigentlich diesen Vorwurf, dass er das nachmacht, um irgendwie cooler zu klingen oder mehr Street Credibility zu kriegen, immer so ein bisschen hergeholt finde, wenn du dich dann doch den größten Teil deines Lebens in London aufhältst und dich daran irgendwie orientierst, dich mit bestimmten Leuten umgibst, dann adaptierst du, glaube ich, auch schnell diesen Dialekt. Und ist auch einer, der cool klingt und der, finde ich, musikalisch auch gut funktioniert.
Wollte ich gerade sagen, er ist ja vor allen Dingen auch etabliert in der, total, in der Rock- und Popmusik.
Genau. Aber es gibt also andere bekannte Beispiele von Leuten, die quasi keine klassischen Cockneys sind, aber trotzdem Cockney singen, wären irgendwie Leute wie, weiß nicht, Lily Allen, Kate Nash so, die das in den 2000ern sehr groß gemacht haben, die eigentlich auch entweder von woanders kommen oder eine andere Klassenzugehörigkeit haben. Lässt sich so ein bisschen drüber streiten, Stichwort kulturelle Aneignung. Das Fass machen wir jetzt aber nicht auf.
Nein, wir sind ja, wir reisen ja durch die Themen, aber wir haben ja auch eine Doppelfolge. Texte.
Lass mal hören.
Ja, also da würde ich gerne auch deine Meinung nochmal zu hören, weil ich finde, es ist eigentlich relativ spannend, bei Oasis darüber zu reden, über was sie eigentlich nicht singen, anstatt über das, was sie singen.
Ja, worüber singen sie denn und worüber
also
singen
über
sie
was, über was sie halt nicht singen, ist, also wir haben relativ wenig, also so gut wie nie ist das politisch.
Mhm.
Wir haben relativ wenige Liebeslieder.
Ja.
Schon.
Wonderwall aber, wieder die Ausnahme.
Ja, aber auch, also schon eher wenig. Und wir haben aber vor allen Dingen irgendwie so sehr narrativ ehrliche, was auch immer das bedeutet.
Ja.
Authentische, lebensbejahende, leicht philosophisch angehauchte Themen. Also so ein bisschen Dadaismus.
Okay.
Also ich sehe darin jetzt keinen tiefgreifenden Image-Eindruck, sondern es ist eher, es geht, wenn wir Live Forever nehmen, gut, das sagt ja der Titel, wenn wir aber zum Beispiel irgendwie Cigarettes and Alcohol nehmen oder so, ne, alleine solche Reihe, so eine Linie wie I was looking for some action, but all I found was cigarettes and alcohol. Also es geht viel übers Leben. You gotta roll with it, you gotta take your time, you gotta say what you say, don't let anybody get in your way. Also eher so in die Richtung. Wie gesagt, Wonderwall die Ausnahme, Summer Day, the Sunshine follows Thunder, also, ne, go and tell it to the man who cannot shine, also dann vor allen Dingen mit Champagne Supernova, halt ein grandioses Ende dieser beiden Top-Alben,
ja.
Dieses Rock'n'Roll-Life, was sie bis dahin gelebt haben, diese zwei Jahre, wo es ja auch letztlich auch genau darum geht mit Someday you will find me caught beneath the landlight, also in this Champagne Supernova in the Sky. Also sehr viel lebensbejahender Hedonismus, sehr viel Feierei und sehr eingängig auch einfach mit, aber immer mal wieder hier und da was Metaphorisches halt letztlich auch irgendwie dabei.
Und schöne Wörter, ne? Also ich finde Wörter, die so Bilder im Kopf entstehen lassen. Also Champagne Supernova, was für eine coole, was für ein cooles Bild da irgendwie entsteht, ne?
Genau.
Oder auch ein Wort wie Wonderwall ist ja jetzt auch keins, was irgendwie total durchgelutscht ist.
Genau.
Und auch dieses,
also auch dieses Album, also What's the Story, Morning Glory, ist ja im Grunde genommen, also das ist ein englisch geflügeltes Wort für Morgenlatte.
Morning Glory, ja.
Genau. Und, also ihr wisst, was ich meine, dieses What's the Story, also das ist ja quasi so ein Frage-Antwort-Spiel.
So, was geht ab,
so, ne? Also das ist schon auch dann ein bisschen rotzig.
Ja.
Auch selbst dann bei Hindu Times, wo im Grunde genommen so ein bisschen der God of Rock'n'Roll halt irgendwie angepriesen wird. Um nochmal darauf zurückzukommen, was die Oasis nicht macht, oder Noel in dem Fall. Es ist nicht Black Sabbath. Es geht jetzt hier nicht irgendwie um subkulturell, um Tod oder um Einsamkeit. Es geht auch um Einsamkeit. Es ist aber auch nicht Led Zeppelin. Also es geht jetzt im Endeffekt auch nicht immer nur um Liebe. Es geht auch um Liebe. Es sind nicht die Rolling Stones. Es geht nicht um politisches Klassenbewusstsein. Es geht nicht unbedingt um, es ist nicht Street Fighting Man oder so. Also im Endeffekt, ohne dass das jetzt irgendwie gemein klingt, ist es eher vorsichtig, es ist auch nicht besonders derb, also es kommt immer mal wieder irgendwie eine Anspielung auf Drogen oder auf andere Sachen, aber es ist alles schon radiotauglich. So, und es ist, wie du schon sagst, es ist nett geschrieben und es ist eher positiv, es ist eher mitgrölen, es ist eher schunkeln, es ist auch ein Stück weit Nostalgie, es ist eher in den Armen liegen und das Leben genießen. Es ist tendenziell eher lebensbejahend.
Ja, so ein bisschen Buddy-Musik auch.
Ne? Ja.
Das finde ich tatsächlich sehr interessant. Ich habe auch in die Blur-Texte reingeschaut und versucht, mir so einen Überblick zu verschaffen. Und ich habe es versucht, so ein bisschen zu differenzieren zwischen Themen, und zwischensprachlichem Stil. Und wir haben ja schon angesprochen, so dieser Cockney-Dialekt, der spielt da schon auch eine Rolle, spielt so ein bisschen mit rein bei der Aussprache der Wörter. Und ich fand die Texte vielfach allerdings dann überraschend simpel gehalten. Ja, gerade auch, was die Wortwahl angeht, ein Wortbild wie Champagne Supernova.
Ja.
Ja, also schon allein Wörter, die aus drei Silben und mehr bestehen, wie Supernova, gibt es bei Blur sehr, sehr selten. Es ist viel you, I, me, then, now und so weiter. Also viele kurze Wörter. Ich habe ein paar Texte auch mitgebracht, die das so ein bisschen verdeutlichen. Es ist dann tatsächlich mehr so der Swag, mit dem man es vorträgt, der, glaube ich, vieles ausmacht. Als Themen finden wir dann, und hier auch anders als bei Oasis, finden wir vielfach Beziehungsthemen. Klassisches Beispiel wäre zum Beispiel Out of Time oder auch Coffee and TV, wobei es hierbei in der Regel dann auch um gescheiterte Liebe geht oder Liebe als Flucht vor der Gesellschaft, Flucht vor dem Alltag, so ein bisschen Bonnie and Clyde-Liebesfeeling. Und die Texte stammen in der Regel von Damon Albarn, der selbst auch sagt, er verarbeitet viel eigene Erfahrung da drin, ohne dass das jetzt autobiografisch wäre, aber er lässt sich inspirieren, beispielsweise von eigenen Drogenerfahrungen. Also Beetlebum zum Beispiel gilt als so ein klassischer Drogensong, wo er seine Erfahrungen mit Heroin drin verarbeitet. Oder, und hier ist es, glaube ich, dann anders als bei Oasis, wir finden doch auch Gesellschaftskritik. Beispiele hierzu wären zum Beispiel Parklife, wo so ein bisschen das versnobte Freizeitleben auf die Schippe genommen wird. Girls and Boys, was Damon Albarn geschrieben hat, inspiriert von so ein bisschen dem Partyleben in Spanien, was er selbst gesehen hat. Im Song ist es dann Griechenland, wo die Leute hedonistisch unterwegs sind und auf Kopulation und Alkoholkonsum aus sind. Oder eben auch Country House, wo so ein bisschen der Rückzug der reichen Leute aufs Land kritisiert wird. Das heißt, hier stehen sie textlich, finde ich, so ein bisschen in der Tradition von den Kinks, die ähnliche Themen auch aufgreifen. Und ich finde sowieso auch musikalisch sind sie an den Kinks manchmal auch dran, was das Songwriting angeht. Aber es ist auch nie eine sehr starke politische Message im Song selbst drin. Was interessant ist, weil gerade Damon Albarn sich zum Beispiel doch auch sehr politisch engagiert. Also gerade nach 9/11 hat er sich sehr stark positioniert gegen den Einmarsch in Afghanistan und im Irak, sich politisch auch eingesetzt. Dann haben wir aber auch Songs, wo ich jetzt keine große Message raushöre. Ich habe mal den großen Hit mitgebracht, Song 2, der von der Band selbst eigentlich auch als Parodie auf Lieder geschrieben wurde. Das war so ein Gag, dass sie gesagt haben, guck mal hier, wir haben hier irgendwie so einen Krawallsong ohne Bedeutung und haben das der Plattenfirma gezeigt und die Plattenfirma meinte, ja, nehmen wir, super. wo der Refrain nur aus Wuhu eigentlich besteht und die Strophe, ich kann es mal vorlesen, da steckt nicht viel Bedeutung drin. I got my head checked by a jumbo jet, it wasn't easy, but nothing is, no. That's it.
Ja, ja.
Bei Parklife, das wird dann von Phil Daniels, einem Schauspieler, vorgelesen. Da haben wir schon so ein Narrativ auch drin. Das finden wir häufiger in den sozialkritischeren Songs, dass hierbei so ein bisschen Alltagsleben beschrieben wird. Ich lese mal vor die erste Strophe. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as park life. And morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as park life. John Scott Brewer's droop, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of it. Park life. Who's that gut lord marching? You should cut down on your park life, mate. Get some exercise. Das heißt, hier, also auch so ein bisschen dieser Cockney-Dialekt, der wieder reinspielt. You should cut down on your park life, mate. Get some exercise. Hier spielen Slang-Begriffe schon auch eine gewisse Rolle. Und was ich bei Blur immer wieder dann finde in den Texten auch, sind so ein bisschen popkulturelle Verweise auf Sachen. Sei es jetzt beispielsweise in Country House Verweise auf Balzac oder auf die, also den Autor, ja, ja. Balzac, oder auf die Fernsehserie Jack and Nori oder in Parklife, was ich gerade vorgelesen habe, taucht dann der Audi-Slogan Vorsprung durch Technik im Deutschen auch auf. Solche Sachen finden wir schon immer wieder. Ja, aber kein ganz klassisches I love you, do you love me, und auch kein Street Fighting Man, sondern so ein bisschen aus dem Alltag gegriffene Themen und individuelle Erfahrungen von Damon Albarn textlich verarbeitet.
Es ist bei Noel jetzt auch so, dass da immer wieder Versatzstücke und kleine Geschichten auftauchen, Bilder.
Ja.
Aber es ist nie jetzt wirklich eine Anklage.
Kein
oder
großes Narrativ oder so.
Ja, ja, genau. So, ne? Also das ist halt ganz spannend. Es ist tendenziell eher, wie gesagt, es ist ein bisschen so ästhetisch schön.
Ja.
Ästhetisch schöner Nonsens verpackt in, wie gesagt, Buddy-Musik. Ja. So, man kann zusammen sich, ne? Also.
Ja. Was mir bei Blur auch noch aufgefallen ist, Blur ist auch komisch und sarkastisch an vielen Stellen.
Ja.
Also da spielt so eine Humorebene und gerade auch Sarkasmus mit rein.
Kommt
wie ist
auch
das bei Blur?
Wie
ist das bei Oasis?
Na, nicht so.
Wenig Humor eigentlich.
Also,
ne?
Also wenn Humor, dann ist der sehr derb und sehr gemein, sehr schwarz, aber nicht wirklich in den Texten so. Ja. Also es ist schon irgendwo, man könnte ein Bild zeichnen, ne? Es ist Lagerfeuermusik, es ist einfach.
So ein bisschen auch Wohlfühlmusik.
Ja,
fast,
ein,
ne?
Stück weit schon. Ja. Also ehrlicherweise wirklich schon. Also ist ja auch so ein bisschen angedacht, ne? Also ja. Noel hat ja mal gesagt, er möchte sich schon auch vom Grunge und von dieser ganzen, alles ist scheiße und wir sind traurig, will er sich schon auch ein bisschen abheben.
Ja.
So, also.
Ja, so klingt es auch ein bisschen.
Genau.
Ja.
Wir müssen zu Aufnahme und Sound, damit wir danach noch über Erfolg und dann quasi irgendwie ein Fazit ziehen. Bei Aufnahme und Sound leider hier sehr wichtig ist bei, oder was heißt leider, kommt ja zum Schluss, aber es ist sehr wichtig bei Oasis, weil es eigentlich letztlich die Signifikanz ist, die alles ausmacht.
Ja,
bei
glaube ich auch, ja.
Es ist halt, haben
neben
wir schon,
dem Songwriting.
Genau, also es ist von vornherein überproduziert, hatten wir schon gesagt. Also es sind diese Anleihen von Phil Spector, Wall of Sound drin. Gemixt wurde meistens, wurde das Ganze vom Live-Mixer Mark Coyle zu Anfang, produziert von Owen Morris und im Endeffekt wurde hier immer viel Gitarre, Streicher, Synthes, ein verzerrter Sound, viel Wawas, viel Feedbacks von der Gitarre, Samples von Hubschraubern, von Autos, wie gesagt, Gitarrenfabrics, hinten raus dann vermehrt Sitar auch. Es ist quasi immer eine Art Krach, immer eine Art Brei, der sich so ausbreitet. Und es ist immer alle Steuerung hoch. Also wenn ich Oasis, lustigerweise sehr ähnlich produzierten auch Aerosmith.
Ja.
Und Guns N' Roses.
Ja, auch sehr fett produziert.
Ja, sehr
so Stadion-Rock-mäßig.
Also wenn ich
ja
mit meinen Kopfhörern durch die Straßen laufe und Oasis höre, muss ich sie runterregulieren.
Ja,
weil
sie
das
sind
halt,
richtig laut.
Weil sie sind richtig laut und breich und voll.
Ja.
So, also es ist ein unfassbar voller Klang. Daher auch so ein bisschen, jetzt schließen wir den Bogen, der Punkt, dass man Bass und Schlagzeug gar nicht so wirklich raushört. Das ist alles sehr wabernd. Also
ja.
Ausnahmen bestätigen natürlich die Regeln. Ne, haben wir ja gerade gesagt. Wonderwall ist einfach ein Aufbau, ein ganz anderer musikalischer Aufbau.
Das stimmt. Wobei auch Wonderwall letzten Endes dann auch diese Wall of
Sound.
Ja,
genau, aber es kommt
erfüllt,
dann
später
raus. Oder und relativ viele Lennon Beatles-Zitate, sowohl textlich als auch musikalisch. Go Let It Out mit Strawberry Fields Anleihen, Don't Look Back Anger mit Imagine Anleihen. Also aber auch da, ähnlich zu den Texten, mehr so eine Art Versatzstücke. Also mehr, also dass man jetzt, man kann nicht sagen, die Beatles sind quasi musikalisch gesehen die Vorreiter von Oasis, sondern es wird eher so mit Zitathaftigkeit gearbeitet.
Ja.
Also jetzt
ja
nicht im Sinne von Songwriting, Struktur etc., sondern so kleine Reminiszenzen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Spannende, was halt irgendwie Oasis ausmacht. Und vielleicht, ja, mach mal du erstmal.
Also Aufnahme, Sound bei Blur. Es gab eine lange Kooperation mit dem Produzenten Stephen Street. In den 90ern schon hat er mehrere Alben produziert und dann auch in den 2010er Jahren. Sie haben aber auch zwischendurch immer wieder den Produzenten gewechselt. So, es ist nicht so, dass es die ganze Zeit einer war, aber Stephen Street war quasi so ihr Hausproduzent, mit dem sie am meisten gearbeitet haben. Klanglich oftmals sehr anders gelagert als Oasis, nämlich das Ganze klingt deutlich kleiner, klingt wie in einem kleinen Raum, klingt intimer. Also ja. das hat was mit dem Mixing zu tun natürlich.
Viel gegliedert da.
Genau, also du hast weniger Hall auch einfach. Ja. Es klingt alles ein bisschen näher. Dadurch kannst du es auch differenzierter wahrnehmen, kannst die eigenen Instrumente wahrnehmen. Und von Anfang an ist es aber auch, haben wir schon gesagt, eine sehr hohe Qualität der Produktion. Es ist schon so, dass auch viele Instrumente zu hören sind und viel mit Overdubs gearbeitet wird. Gefühlt würde ich fast sagen, es sind oftmals mehr Instrumente dabei als bei Oasis, aber die klingen nicht so groß, die klingen nicht so fett, die werden nicht so groß klingend gemacht, sondern es klingt alles doch deutlich intimer. Und dazu aber auch dann oftmals, wo wir gerade bei den Aufnahmen sind, und du hast die Samples angesprochen, oftmals auch kleine Experimente, Klangexperimente, die mit eingeflochten sind. Oder bei Songs wie Out of Time wurde gemeinsam mit einem marokkanischen Orchester gespielt und so. Also hier wird schon auch oft versucht, so ein bisschen aus dem klassischen Pop-Rock-Gewand auszubrechen auf Produktionsseite mit unterschiedlichsten Sounds, kleinen Gadgets und so weiter wird gespielt. Elektronische Sounds reichern das Ganze immer an. Während Oasis vielleicht eher, ich sag mal, Stadion-Rock produziert dann Blur vielleicht eher, weiß nicht, Garagen- oder Club-Musik, die halt in so einem kleineren Live-Kontext gut funktioniert. Ich finde, sie klingen halt nie so groß, nie so fett, obwohl es auch sehr viele Schichten an Instrumenten sind, die übereinander sind.
Spannend halt, wie gesagt, dass Oasis auch von vornherein so angefangen haben, ne? Also ja. Mit so einem Song, erster Song ist halt irgendwie Tonight I'm a Rock'n'Roll Star und es wird halt so komplett einfach mal so dieses Feedback, dieses ersten Akkords so komplett so stehen gelassen und du weißt nach 10 Sekunden nicht, ob es 7 Gitarren oder eine ist. So, also das ist so.
Marschrichtung direkt vorgegeben.
Ja, ja, genau. Ja. Erfolg. Kurz abgehakt. Ja. Ja.
Ja. Hast du konkretere Zahlen?
Wikipedia liefert die grob. Wikipedia ist für solche Zahlen immer ganz gut und schnell.
Ja, was sagt Wikipedia?
Über 15 Millionen verkaufte Platten Definitely Maybe 94, über 22 Millionen What's the Story Morning Glory 25, gilt als das am schnellsten verkaufte Album in England aller Zeiten, gilt als Top 5 Album in Amerika, was die Verkaufszahlen betrifft, einer britischen Band. Also da sind auch Rekorde gepurzelt. Also 15 Millionen, 22 Millionen, dann 8 Millionen Be Here Now, was ja so mäßig erfolgreich war. Und dann wird es in Anführungszeichen weniger mit 3 Millionen, 4,5 Millionen, 6 Millionen, dann nochmal Don't Believe the Truth 2005, was ich auch für ein sehr gelungenes Album halte, nebenbei bemerkt. Und Dig Out Your Soul ist dann sehr schlecht verkauft worden. Ich erinnere mich, wie das mit 1,6 Millionen in den Laden, wie das halt wirklich so ein Ladenhüter war. Aber 15, 22 Millionen mehr als das ist schon
das ist schon eine Hausnummer.
Sehr, sehr weit vorne. Das ist eine Hausnummer. Sehr, sehr weit vorne.
Hier ein Riesenunterschied zu Blur. Oasis hat in den USA sehr, sehr viele Platten verkauft. Das macht auch einen Großteil dieser Plattenverkäufe aus, ne? Der große US-Erfolg. Ich habe mal geschaut bei den Alben.
Und auch Japan-Erfolg übrigens, ne? Also Big in Japan.
Bei Blur, die konnten in den USA nie sich wirklich so platzieren. Also in der Regel die meisten Alben von ihnen in UK auf Platz 1. Die ersten beiden noch nicht, so, was auch nicht so wild ist, das Debütalbum Platz 7, dann Platz 15 UK-Charts und dann Parklife auf Platz 1 von 94, 95 Great Escape auf Platz 1. Eigentlich von da an, ich gucke gerade mal, ich habe die Zahlen hier, genau, von da an alle Alben auf Platz 1 ab 1994 in UK, in anderen Ländern aber nicht. Und bei Wikipedia habe ich keine Zahl gefunden zu den Gesamtplattenverkäufen.
Ja, ich auch nicht.
Ich habe aber auf einer anderen Website die Zahl von 7 Millionen Alben gefunden, insgesamt von Blur.
Ja gut, also es ist schon ein ganz anderes. Also
oder ist es das Album Blur?
Das weiß ich nicht.
Ich pausiere einmal kurz und guck nochmal nach.
Ja, ja.
Also wir haben kurz pausiert, ich habe es nochmal nachgeschaut, ich verlinke euch die Quelle. Auf der Website bestsellingalbums.org. habe ich zu Blur Album Sales tatsächlich gefunden. 7 Millionen Album Sales insgesamt über alle Blur Alben. Davon 500.000 in den USA, 4,4 Millionen in UK.
Wie gesagt, wir halten das für vielleicht nicht Richtig, müssen wir nochmal überprüfen.
Das klingt im Vergleich zu Oasis sehr wenig, aber es könnte sein. Also gerade dadurch, dass sie in den USA, wenn sie da wirklich nur 500.000 insgesamt verkauft haben. Wir verlinken euch die Quelle. Schreibt uns doch mal selbst, ob ihr andere Quellen habt zu Verkaufszahlen von Blur-Alben.
Es kann natürlich sein, weil es ist wirklich schon eine sehr britische Band. Also ja. Die ist auch vom Gesamtkontext her ja selbst kaum auf den Kontinent geschnappt. Also es ist schon eine sehr britische Band.
Ja, total.
So, wobei Oasis ja einfach eine Weltmarke ist.
Ja.
Eine Weltband.
Ja. Ja, ja. Wobei auch hier natürlich dann eigentlich die ersten beiden Alben in den USA so erfolgreich waren und dann wurde es auch schnell weniger. Ne? Ja.
Okay, unabhängig davon, dass wir jetzt wenig über Ästhetik und über Videos gesprochen haben, aber immer wieder auch, da kann man sich ja die Plattencover ansehen. Auch hier sieht man gerade bei Oasis doch schon eine sehr starke Nähe auch zu Beatles und Stones. Also das ist alles in einem sehr britischen Gewand. Das ist bei
Blur anders.
Ein bisschen gerne. Anders, das ist ein bisschen artifizieller auch.
Genau.
Da wurde viel weniger mit Performance-Bildern gearbeitet, sondern auch mehr wirklich mit Artwork.
Genau, also bei Blur ist es so, dass entweder Agenturen oder Einzelleute beauftragt waren mit dem Artwork und auf den Plattencovern ist nie die Band zu sehen, sondern es ist immer irgendwie eine Darstellung von einer Frau mit Badekappe zum Beispiel auf dem Debütalbum.
Oder Parklife, die Hunde.
Oder Parklife, laufende Windhunde und so weiter. Oftmals Bilder, die auch schon älter sind und existieren, die dann in so einen neuen Kontext gesetzt wurden als Plattencover. Oder zum Beispiel beim Album Think Tank 2003, wenn mich nicht alles täuscht. Lass mich gucken. Ja, 2003 hat Banksy das Cover entworfen.
Ja, ja.
Also auch damals schon bekannter Street-Art-Künstler. Das heißt hier schon eben auch bewusst das Ziel, das soll künstlerisch arty sein. Ein Album ist zum Beispiel, trägt als Cover ein Ölbild von Coxon, dem Gitarristen. Das heißt hier schon deutlich artifizieller, als das bei Oasis der Fall ist. Und wenn wir noch kurz über Videos reden.
Also kann ich nicht viel zu sagen. Es ist halt einfach, sind Performing-Videos und auch einfach irgendwie so ein bisschen dem Zeitgeist entsprechend wichtig.
Ja, bei Blur auch viel Performance-Videos, aber gerade in den 90er Jahren oftmals sehr witzige Videos, die Geschichten erzählen, die auch so ein bisschen Slapstick
ist ja
und
bei
so
Live Forever, Wonderwall ja auch so ein bisschen
genau,
so.
Genau, das ist so diese 90er-Ästhetik, die ich auch sehr, ich mag die sehr.
Eigentlich schon, die ist viel most underrated. Also die hat auch viel Charme und viel Witz auch letztlich und so. Und
weil man sieht, also es ist natürlich alles in Camera so.
Ja, ja.
Da gibt es keine großen Special Effects
oder
so. Und es zielt auch nicht darauf ab, sonderlich cool zu sein, was eigentlich interessant ist. Heutzutage wollen Bands immer cool sein
in
Camera. Und so die 90er-Jahre-Videos, da wollten sie scheinbar oftmals witzig sein. Das war vielleicht so ein Attention-Getter oder Selling-Point. Wobei Blur dann auch später, ich meine, die haben halt mittlerweile 15 Jahre mehr als Band auf dem Buckel als Oasis, gerade später dann auch andere Konzepte fahren oder dann beim Out-of-Time-Video, ne, Anfang 2000er, wurde Material von einer Dokumentation über Soldatinnen und Soldaten auf dem Flugzeugträger genutzt und das in das Video reingeschnitten. Das heißt, hier doch auch eine politische Message, die im Song selbst eigentlich gar nicht so drinsteckt, die dann in dem Video so eine Antikriegsbotschaft auch vermittelt hat.
Als Fazit.
Lass hören. Was ist dein Fazit?
Und da mischt sich jetzt auch ein bisschen ästhetisches Werturteil mit rein, zu Oasis. Ich hatte dazu mich ja schon mal geäußert in einem kleinen Essay, was ich geschrieben habe.
Mhm, ich erinnere mich.
Es gibt wohl kaum eine junge Frau, einen jungen Mann, der nicht auf der Gitarre Wonderwall spielen kann.
Ja. Wir haben es jetzt heute gar nicht gespielt.
Diese drei Akkorde.
Lassen wir es.
Ja, weil wir sollen es lassen. Es ist so ein bisschen so wie Smoke on the Water oder Stairway to Heaven.
Vier Akkorde.
Ja, ja. Und was letztlich irgendwie das ausmacht, und das gipfelte ja dann so ein bisschen in diesen beiden Konzerten in Knebworth, wo ja irgendwie eine halbe Million da war, oder man hätte irgendwie noch mehr verkaufen können, als man hätte irgendwie so und so viel, irgendwie, ich glaube, was hat man gesagt, irgendwie ein Viertel der Bevölkerung Englands wollte irgendwie eine Karte haben oder irgendwie so, also völlig gaga. 96 mit diesen ersten und zwei sehr erfolgreichen Alben, also der Impact ist ein Stück weit offen, weil für mich ist Oasis eher eine gestorbene Musik, eine tote Musik aus einem vorherigen Jahrtausend. man hat es diesen Jungs letztlich auch abgenommen, auch mit diesem europäischen Charme und dieser unglaublichen Authentizität mit auf diesen Rock'n'Roll-Zug zu nehmen, mit auf ihre Feierei zu nehmen. Und man hat das gern gemacht. Man hat sich in den Arm gelegt. Und für mich hat das immer eine gewisse Nostalgie-Komponente. Und auch dieses Lebensbejahende, also wenn ich an meine, an die, oder beziehungsweise an mich und an meine Zeit, es ist ja meine Zeit, und an so Mitte der 90er denke, dann war das ja auch irgendwie so ein kleines hedonistisches Loch. Man sprach ja damals auch vom Ende der Geschichte, ja. Also, ne, also die, also
wobei
der Vorhang
das ja
ist gefallen.
Wurde, so
richtig,
dieser,
ja.
Und das Konzept des Postmodernismus.
Richtig, weil es auch im Endeffekt ja auch nicht gestimmt hat, wenn man sich anguckt, was damals für politische Unruhen auch in
also
Russland war.
Im Osten der Welt quasi,
ja,
ne?
Genau, aber letztlich war es so, dass halt dann erst wieder mit 9/11 dann dieser Pflock der Ernsthaftigkeit zurück in unser Leben kam und immer noch anhält.
Und wieder zurückkam.
Ja, und das war so eine kurze Zeit, eine sehr kurze liberale Zeit des Freigeistes. Ja. Oasis ist der Sound dieser Zeit.
Wenn wir uns Rockmusik
wenn
anschauen.
Wenn wir uns Rockmusik anschauen. Und das ist letztlich der Impact, was daran geblieben ist. Ich finde nebenbei bemerkt, wenn ich mir diese Bemerkung noch erlauben darf, ich finde, dass auf der Heathen Chemistry und auf der Don't Believe the Truth, wo es dann teilweise auch ein bisschen schemenhafter wurde, ein bisschen sphärenhafter, wirklich gute Songs drauf sind. Mhm. Also es ist immer noch Oasis.
Ja, stimmt.
Es hat nicht mehr diese Wucht und diese Kraft und diese Dynamik wie diese ersten beiden Alben. Es wird dann auch artifizieller, vielleicht auch schlechter, was auch immer das bedeutet. Aber es ist trotzdem immer noch recht gute Musik. Ja. So, selbst die eigentlich gar nicht mehr beachtete Dig Out Your Soul hat, wenn man sie sich mal entspannt anhört, in irgendeiner Art und Weise eine Berechtigung. Also ganz spannend so, ne? Das ist, da sind andere Einflüsse drin. Also dieses Spätwerk ist für mich fast ein bisschen zu wenig gehoben. Letztlich. Ja. Auch mit Jam Acher und so, der dann auch noch, also musikalisch haben die Gallaghers dann auch noch ein paar Sachen entgegengesetzt bekommen von ihren neuen Bandmitgliedern, die halt auch eine gewisse Komponente Rolle gespielt haben. Es ist so, was bleibt, ist Champagne Supernova. Und wenn du mich suchst, weißt du, wo du mich findest. So, also das, und das ist irgendwie, das ist schön, aber es ist gleichzeitig irgendwie vorbei. Also es ist schwer in die heutige Zeit zu hören und zu transportieren. Wobei im Vergleich, wenn wir über Beatles, Stones reden, weiß ich, Black Sabbath oder Led Zeppelin, dann ist es zeitlos. Ich halte Oasis nicht für zeitlos.
Es ist natürlich schwierig für mich, nachdem du so ein schönes Schlussplädoyer schon von dir gelassen hast, daran anzuknüpfen.
Aber Blur ist anders, glaube ich, trotz allem.
Impact von Blur. Blur steht meiner Meinung nach nicht so sehr für einen Zeitgeist, wie das bei Oasis der Fall ist. Sie sind von Anfang an vielfältiger und haben sich über die Jahrzehnte auch permanent entwickelt. Ob das gut oder schlecht sei, sei dahingestellt. Aber sie haben sich mehr entwickelt, als ich das bei Oasis beobachten konnte.
Also ich empfinde es auch als viel, viel zeitloser. Und also gerade so ein Album wie Parklife, das kannst du heute anmachen und das kannst du immer noch hören. Und es ist halt nicht irgendwie,
genau, und dadurch finde ich auch, ist es letzten Endes zeitloser, trifft es vielleicht ein bisschen, vielleicht auch besser gealtert. Man kann es immer noch hören und es klingt immer noch interessant. Gleichzeitig haben sie natürlich auch nicht, das sei es mal entweder als Glück oder als Pech hingestellt, diesen Riesenerfolg gehabt und diesen Riesenhype, den Oasis hatten. Ich kann mir vorstellen, dass so ein großer Hype wie der um Oasis in den 90ern vieles auch ein bisschen kaputt macht und die Messlatte sehr, sehr hoch hängt und enormen Erwartungsdruck aufbaut. Und das hat Blur nie erfüllen müssen. Die haben zum Glück relativ konstant immer ihre Fans auf ihrer Seite gehabt, relativ konstante Verkäufe. Und Fans und Verkäufe sind auch bei musikalischen Veränderungen immer mitgegangen, was bestimmt auch daran lag, dass sie nie diesen Riesenerfolg hatten, wie Oasis das hatte. Und dadurch, glaube ich, ist es überhaupt möglich, dass die Band bis heute noch in der Form besteht oder wieder besteht. Es ist ja auch eine Reunion bei denen. Und sie immer noch Musik machen. ob jetzt die aktuellen Alben große pophistorische Relevanz haben, sei mal dahingestellt. Ich glaube, auch die Alben in den 90ern sind vor allem, und damit schließen wir vielleicht den Kreis an den Anfang der ersten Doppelfolge Blur Oasis, die historische Relevanz von Blur besteht eben darin, dass sie als dieses Gegenbild ja. zu Oasis wahrgenommen ja. wurden.
Also ich möchte noch zwei Sachen dazu anmerken. Erstens, das ist alles sehr, sehr lange her. Ich finde immer lustig, wenn man
30
sich
Jahre.
Ja, wenn man sich Zeitleisten ansieht und sich Zeitleisten verinnerlicht, finde ich, wird das immer sehr deutlich. Also der Abstand von uns zu What's the Story Morning Glory ist größer als der Abstand von What's the Story Morning Glory und die Auflösung der Beatles.
Ja.
Ja. Ne? Also, so, um das mal so ein bisschen musikalisch, also ungefähr so, fast die Mitte, aber ihr versteht ungefähr, was ich meine.
Genau, es ist richtig lange her.
Ja.
Wobei ich Oasis ja noch live gesehen habe.
Ja, aber
2005 auf dem Hurricane Festival.
Über Live-Performance kann man dann bei Oasis auch noch mal, also da gibt es natürlich noch viele Geschichten, die man von Oasis erzählen kann. Ich finde es auch sehr schön, was du gesagt hast, diese Langlebigkeit der Bands. Es ist nebenbei bemerkt ja auch kein Einzelfenomen in den 90er Jahren. Also wenn man sich irgendwie mit The Smashing Pumpkins beschäftigt, wenn man sich mit Guns N' Roses beschäftigt. Also da sind viele Bands, die ein krachendes Debüt hingelegt haben und dann relativ schnell nach zweieinhalb bis drei Alben irgendwie so mit ihrem Latein am Ende waren.
Ja.
Ja, aber ich glaube, wir haben eine ganze Menge mitgenommen. Vielleicht ein ganz, ganz kurzer Hinweis zur Literatur. Ja, wie soll man damit anfangen? Normalerweise geht man in die Bibliothek oder man geht ins Internet oder man weiß Dinge, oder beziehungsweise die Dinge ploppen auf, wenn man recherchiert.
Ja.
Und wir haben recherchiert, wir haben gehört, wir haben gemacht und wir haben getan. Und wir haben explizit in beiden Fällen nicht viel gefunden, außer O-Töne oder Interviews.
Genau. Also sowohl was wissenschaftliche Literatur angeht, als auch was populärwissenschaftliche Literatur oder irgendwie Biografien und so weiter angeht.
Wenn man gezielt nach in die Suchmaschinen eures Vertrauens sowas wie Oasis Biografie eingibt, dann erscheinen dort drei Treffer. Das ist von einem Ex-Roadie, ein kurzes, kleines Blättlein. Genauso wie das Buch zum Dokumentarfilm Supersonic. Ja, und das war es dann halt im Wesentlichen. Also der Britpop kommt ab und zu in einigen wissenschaftlichen popmusikalischen Aufsätzen vor. Aber es gibt kein musikwissenschaftliches Buch zu Oasis.
Genau, und bei Blur ist es ähnlich. Sie tauchen immer mal wieder auf in vielleicht einzelnen Artikeln und so. Und gerade auch zu Britpop gibt es ein paar Bücher. Aber es gibt keine einschlägige Monografie zu Blur, die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt. Und das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich habe auch keine große Bandbiografie oder so finden können, die jetzt irgendwie als Fanbiografie oder populärwissenschaftliche Biografie dient, außer eine Biografie, die um die Jahrtausendwende erschienen ist, dementsprechend auch schon ziemlich alt ist und quasi so das klassische Fan-Narrativ, Fan-Info auch liefert. Wo kommt die Band her? Was haben die Bandmitglieder gemacht? Wie liefen die ersten Jahre? Und so ein bisschen eine Chronik der Band schildert. Hat, ohne dass das jetzt aber eine große Tiefe oder einen großen Umfang hat. Was ich noch interessant fand, ist, dass Bassist Alex James selber Bücher geschrieben hat, einmal eine Autobiografie und dann noch einmal ein Buch über seine Tätigkeit im landwirtschaftlichen Bereich. Das ist vielleicht für Blur-Hardcore-Fans interessant, aber musikwissenschaftlich fehlt da tatsächlich einiges noch. Und ansonsten, was es für beide Bands aber gibt und da auch relativ umfangreich, besonders bei Oasis, sind Bücher zum Nachspielen der Songs. Also Daniel, du hast da eins vor dir liegen. Ich habe hier ein kleines zu Blur. Von Oasis gibt es tatsächlich ziemlich viel an Noten, Gitarrennoten, Akkordbüchlein etc. Und mittlerweile auch von Blur. Ich denke auch von Oasis, diese ganz klassischen Gitarrentabulaturen zu jedem Album, die dann natürlich aber schon sehr Special Interest sind, wenn man sagt, man möchte das Album 1:1 nachspielen.
Dazu müsste Noel und Liam vielleicht auch mal wieder miteinander sprechen.
Eine lizenzierte Biografie, so. Oder eine Autobiografie von beiden zusammen.
Das ging ja dann doch sehr krachend auseinander und es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass der ja seit 10 Jahren Funkstelle ist.
Ja.
Ja, schließen wir mit den Worten unserer lieben Freunde von Kraftklub. Wenn du mich küsst, schreibt Noel wieder Songs für Liam. das wäre doch auch mal wieder schön. Ich weiß nicht, ob das überhaupt, ich glaube, da würde auch ein Kuss nichts für tun, aber wenn Noel wieder Songs für Liam schreibt, wäre das eine schöne Sache. Ich muss mich verabschieden, mein Flieger wartet. Du weißt.
Mach's gut. Komm gut wieder nach Miami.
Ja, beste Folge ever.
Beste Folge ever.
Beste Britpop-Folge ever.
Das sowieso.
Wir hören
uns.
Nächstes Mal
Maria
wieder.
Maria und Anna.
So sieht's aus.
Mach's gut, ihr da draußen.
Ciao.